Herzlich willkommen zum Free Your Android Workshop für alle Interessierten am Stream. Das ist ein zweigeteilter Event, um es jetzt so auszudrücken. Beim Teil 1 seid ihr auch herzlich willkommen und könnt viel lernen. Beim Teil 2 dürft ihr dann alleine weiterarbeiten und wir arbeiten ohne euch weiter. Ich werde euch dann aber zwischendurch noch freundlich verabschieden. Aber jetzt herzlich willkommen. Fang okay. Einfach an.
Ja. Gut. Mir hat sich jetzt leider gerade mein Laptop zerlegt, deswegen muss ich jetzt gerade den ersten Teil einmal ohne Slides halten. Gut. Wir sind ein paar Leute diesmal, nur dass ihr nicht verwirrt seid, auch wenn gerade nur der Kollege im Programm steht. Mein Name ist Albert Denk, bin seit einiger Zeit bei der FSFE tätig und wir haben eben die Kampagne Free Your Android vor einiger Zeit einmal angefangen. Und ja, der Kollege Michael Böhm wird dann als nächstes, wir haben noch ein paar Gastvortragende akquiriert vom Applicant Project. Sie werden auf Englisch vortragen. Ich hoffe, das werden alle verstehen. Das wird jetzt ein bisschen eine interessante Mischung. Gut. Ich fange mal damit an, so nur ganz, ganz grundsätzlich sozusagen. Gut, Android ist Linux-basiert, wissen die meisten. Ist teilweise freie Software, teilweise nicht. Und nur so rein grundsätzlich einmal die Frage, was ist freie Software? Gibt es vier Grundsätze, die gerade auch im Zusammenhang mit Datenschutz natürlich relevant sind. Weil die vier Freiheiten, die in der freien Software definiert sind, ist Use, Study, Share, Improve. Das heißt, Use for any purpose, Share, Study, Improve. Der wichtige Punkt daran ist, natürlich kann ich auch proprietäre Software untersuchen, kann versuchen herauszufinden, wie es funktioniert, was das Ding tatsächlich tut. Ob ich das darf, ist die Frage. Und spätestens beim Weitergeben von dem, was ich gefunden habe, wird es dann meistens rechtlich problematisch. Das hatten wir gestern auch schon in Vorträgen. Und sozusagen, das heißt, das ist aber ein relevanter Teil, weil wenn ich nicht weiß, was das Gerät tut, wenn ich nicht untersuchen darf, was das Gerät tut, tue ich mir natürlich schwer, sicher zu sein, dass es auch das mit meinen Daten tut, was es soll. Das heißt jetzt leider Gottes aber nicht, dass sozusagen nur weil ich freie Software verwende, dass plötzlich alles in Ordnung ist. Gibt natürlich auch da Vorfälle, zum Teil beabsichtigt, zum Teil kann es natürlich auch passieren, dass Leute was hineinschmuggeln. Es wird leider auch nicht alles gesehen. Haben wir leider im Security-Bereich auch schon gesehen. Wir haben, wie gesagt, wir werden verschiedene Varianten jetzt dann darstellen. Wenn ich jetzt sozusagen davon ausgehe, dass ich jetzt, ich sage, ich will jetzt das Ganze komplett auf eine Alternative, mein Handy komplett auf eine alternative Plattform bringen, dann sind natürlich ein paar Dinge, die ich zu beachten habe. Das ist auf der einen Seite ein wichtiger Punkt. Als erstes ist einmal, wenn ich es mir aussuchen kann, wenn ich ein neues Gerät kaufe und noch keines habe, dann ist es sinnvoll, sich vorher zu erkundigen, wie werden sie unterstützt, weil die Unterstützung bei alternativen ROMs ist unterschiedlich. Es gibt manche Modelle, da ist die Unterstützung sehr gut, da ist es ein sehr geringes Problem. Es gibt Geräte, bei denen habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Das heißt sozusagen, wenn ich mir aussuchen kann, vorher nachschauen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe ein Gerät, das habe ich schon im Betrieb, dann ist einer der wichtigsten Dinge, bevor ich anfange, an dem Ding herumzubauen, Backup. Sobald ich dran herumschraube und sei es nur Bootloader-Unlock, gibt es Geräte, die nach dem Bootloader-Unlock ein Factory-Reset machen und dann einfach mal alle Daten löschen, die sich auf dem Gerät befinden. Dementsprechend als erstes einmal schauen, was sind für Daten drauf, diese Backups. Da geht es um Dinge wie SMS, da geht es um Fotos, um Musik, die man vielleicht nur dort drauf hat, Kontakte, alles Mögliche. Das ist schon einmal ganz wichtig. Das andere, was auch wichtig, also sagen, das ist das eine. Das andere, was man sich natürlich auch überlegen muss, wenn ich jetzt weitergehe und sage, okay, ich möchte komplett, sozusagen, ich möchte mich komplett von dem Google-Ökosystem trennen, was möglich ist, wenn man das möchte. Ich mache das selber schon länger. Dann muss man sozusagen sich auch überlegen, okay, sollte ich mir vorher überlegen, welche Daten von mir sind sozusagen in der Cloud gespeichert, wie kriege ich die da raus? Alles, was ich mir vorher Gedanken mache, ist meistens einfacher, als wenn man im Nachhinein dann draufkommt, ups, ich habe keinen einfachen Zugang mehr, wie kriegen wir die Daten da jetzt wieder raus? So. Wenn ich jetzt einmal sozusagen weiß, okay, ich habe meine Daten, dann ist natürlich als nächstes ist ein wichtiger nächster Punkt sozusagen einmal Dokumentation lesen, bitte. Und zwar idealerweise die gesamte Dokumentation auf einmal, also sozusagen bevor ich anfange, nicht sozusagen während man, vor allem wenn man noch keine Erfahrungen hat, nicht schon während man die Dokumentation liest, bevor man sie durchgelesen hat, anfangen damit zu arbeiten. Hin und wieder gibt es dann auch mal Back-References und so. Es kann schon mal sinnvoll sein, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Das andere ist, dass man eben in sich auch anschaut, okay, was brauche ich auf meinem Rechner an Software? Das ist auch noch ganz wichtig. Prinzipiell ist es relativ, wie soll ich sagen, es ist relativ ungefährlich. Also es gibt die meisten Geräte sind relativ resistent, selbst wenn man Fehler macht. Ist natürlich unterschiedlich, aber meistens gibt es Wege zurück, es kann nur mühsam werden. Bei manchen Geräten ist es sogar relativ einfach, wieder komplette Originalfirmware einzuspielen. Auch das geht teilweise. Wenn ich jetzt sozusagen sage, okay, ich habe mir das alles durchgelesen, ich habe die Software installiert, dann ist in den meisten Fällen oder in vielen Fällen einmal notwendig, dass man den Bootloader entsperrt. Das heißt in der Praxis, dass er eben auch Dinge, die nicht von Google oder vom Hersteller signiert wurden, lädt. Da ist, sage ich gleich dazu, eine Warnung. Die Geräte zeigen das mehr oder weniger intensiv an nachher. Das ist jetzt grundsätzlich kein Problem. Also die Nexus Devices, habe ich eins da, dann wo wir nachher dann auch Dinge testen können. Da ist aber das Problem, also da ist es ein kleines Vorhängeschloss im Startbildschirm. Ich habe schon Geräte in der Hand gehabt, die einem dann mehrere Sekunden lang große rote Schrift präsentieren, dass das jetzt alles schlecht sei. Davon muss man sich nicht beunruhigen lassen. Problematisch ist es natürlich, wenn ich das jemand anderem in die Hand gebe, wenn ich das jetzt sozusagen aus der Hand gebe, jemanden, der sich damit nicht beschäftigt hat, dann kann das etwas verunsichern. Und sozusagen der eigentliche Installationspfad wird dann üblicherweise schon über das Gerät selbst sozusagen. Sobald ich einmal da bin, dann hängt es dann davon ab, so irgendwelche Software hängt dann vom Gerät ab. Es gibt bei den offiziell unterstützten Geräten, sowohl von LineageOS, gibt es sehr gute, können wir nachher noch vielleicht mal kurz herzeigen, sehr gute Anleitungen. Es gibt, ich glaube, Replicant sind die Anleitungen auch sehr gut bei den Geräten, die unterstützt werden. Ich persönlich würde für den ersten Versuch keine Geräte empfehlen, die keinen offiziellen Support haben, weil da sind die Installationsanleitungen zum Teil sehr dürftig. Da kann das dann schon, also da muss man, da wird dann zum Teil auch schon sehr viel Wissen vorausgesetzt. Ja. Ich glaube, das ist jetzt einmal der Überblick. Ja. dann kann man das einmal so. Ja, guys. You're next. So.
It's on? Oh, okay. I guess it was down from there. Yes, so what I wanted to say, I wanted to explain the difference between a general custom operating system, or how it's called, custom ROM, and replicant. For instance, he mentioned earlier Lineage.js. Replicant is also based on Lineage.js, just that the point of the replicant project is to have as much as possible free software on the phone. So what it's doing is that the main operating system that runs on the main CPU, the one that runs the operating system, so the operating system, the main operating system, doesn't contain any blobs, any binary blobs. So you have just the code. I mean, for all the parts of the system, you have the code, and it's freely licensed. So you can also modify it and use it for any purpose. So it respects the four freedoms that he was talking about earlier. So this is the main point. So the main operating system doesn't have any binary blobs, but so this is a very good thing for freedom, or respecting users' freedom, and also for privacy, because you can also study the code and fix it if there are some vulnerabilities. But of course, there are some other proprietary programs. There's some other proprietary software on the phone, which is the operating system that runs on the baseband processor, so the modem that connects to the mobile network, and also some other firmware running on, that are embedded in the hardware components, such as the camera or some GPS and other components. Because most of these devices unfortunately don't have a completely free driver. So because of that, some of the components, of the internal components of the phones, don't work with only free software. So if you use a system as replicant, you won't have some features, such as Wi-Fi, Bluetooth, GPS, and graphical acceleration. But anyway, having the proprietary software, not something completely free, it's not very secure. And of course, doesn't respect freedom, so it's not ideal to have it. We got to know and to start working on those installing replicant on phones, because we were organizing events about promoting. We were promoting free software there, and people were saying, "Oh, we would use only free software, but we don't have the devices that's completely compatible with free software. So we need to use something that's not really free." So, So then we got into this problem, to this issue that there are no free drivers for some components. So then we started to make some external devices compatible with the phones. So these are two phones that are compatible with replicant. Not all of them are. Those are two of them: the Samsung Galaxy S3 and the Samsung Node 2. And those are running replicant right now. So for running Wi-Fi, for instance, you need like some external device such as this one with an OTG adapter. So you can plug it into the phone and have Wi-Fi connection and still having only free software running on the main operating system of the phone. And because I was talking about the modem, the software running on the modem that's connecting the phone to the mobile network, having a replicant on the main operating running on the main processor also on these phones at least kind of guarantees that the modem is isolated from the main system. So this is another security and privacy feature because it was also and the replicant project also it not just removes the non-free blobs from Lineage OS or other replicant Android-based projects, but also adds some features to make it possible to use the phone without those binary blobs, such as I said, the compatibility with the external adapters, but also fixing some issues, some vulnerabilities that are not fixed in the official Android repositories, source code repositories, such as, there was some issue with some backdoor or backdoor-like software that was communicating with the modem, and this thing was fixed in replicant. And so with replicant, if you have a compatible device, you can install replicant on it and have a system that's fully free and secure. There's no system completely 100% secure, but if it's completely free, that's it's the most secure you can get at the moment, at least. So what it's no difference between writing a custom operating system or custom ROM on a phone and flashing and write or installing replicant. It's the same procedure. You just need to probably need to have a compatible phone, of course, and then install the recovery. For that, you need to be allowed by the bootloader, as he said before, and then you can install the recovery, and then using the recovery, you can install the operating system. So we'll in the workshop we'll show about this, how we're doing that, and and of course also the things that might the issues that you might encounter during the flashing process. So those phones have replicant installed on them. We'll flash again the original operating system, the stock operating system, and then we'll flash replicant again to show you how it's done. So, thank you. And now I'll...
Hi, my name is Curtis Hanna. I'm also with Technoethical, as Florentine is, and we are, like we said, going to be showing you later how to flash replicant on the Galaxy Note 2 and the Samsung S3. I do want to say quickly the connection between privacy, which what this week is all about, and freedom, which we think of it as free software is the only way to have freedom with your technology, is that freedom is, in our opinion, the foundation. And above that, you can then add layers of security. And then when you have layers of security, individuals can have privacy. And we do want to emphasize that replicant is not a perfect solution by any means. Lineage OS is not either. F-Droid has issues with it. But really, I'm saying these things because we need your help. We have a lot of work that needs to be done. And one of the biggest things you can do if you're not a super technical user or a developer is to simply use free software in general. If you utilize these things, you will likely come across some issues. And if you could report those issues back to these projects, like Replicant, Lineage OS, it would help us immensely. And we would be able to fix those issues. And maybe you could test the fixes that we're working on. I do also want to plug the website for Replicant Project. It's replicant.us. And also, we are on Freenode at hashtag Replicant, very original name. And I also just simply want to say that without the F-Droid project, which is the equivalent of a app store or a Google app store, Replicant would be in kind of a world of hurt. We really need to have an app store in the operating system in order to have full functionality. And that is actually what this next part of the talk is going to be about. So thank you.
Okay. Okay. Hallo. Mein Name ist Michael Pöhn. Ich bin Software Engineer auf selbstständiger Basis und arbeite auch an F-Droid mit. Danke für die Einleitung. wir haben jetzt gehört, wie man auf Android, also wie man auf einem Android-Gerät ein freies Betriebssystem installieren kann. Frei im Sinne von, man hat auch Zugriff auf den Source-Code. Ja? Und man weiß halt, was da, also man hat zumindest theoretisch die Möglichkeit zu wissen, was auf dem System läuft. Wenn man so, wenn man dann sein Mobiltelefon mit sowas aufgesetzt hat, ist halt nicht so wirklich viel drauf. Damit kann man vielleicht telefonieren und SMS schicken. Aber das Ganze wird ja erst durch Apps interessant. Und das ist, wo F-Droid ansetzt. F-Droid ist eine Android-App, die andere Apps installieren kann. War ja generell unter dem Namen Store bekannt, obwohl wir das ein bisschen anders sehen. Wir haben ca. 1300 Apps momentan in F-Droid drinnen, die alle Open Source sind. Das ist einfach ein Kriterium, das wir voraussetzen. Wir nehmen nichts, was nicht, wo der Source Code nicht verfügbar ist. Man kann auch über externe Repositories dann noch mehr einbinden. Es waren schon mal deutlich mehr Apps, aber es fliegen auch immer wieder alte raus. Oder wenn was nicht sicher ist, dann wird das auch ausgeschalten. Ja, die Community selbst funktioniert so, wir kriegen Fördergelder, wir beantragen die immer bei irgendwelchen Technologie-Grants und bezahlen damit einen Teil der Entwicklung, aber auch ein großer Teil der Entwicklung wird von Freiwilligen geleistet. Die Server werden von Spendengeldern finanziert. Und wir haben insgesamt 60 Entwickler gehabt bis jetzt. Davon sind momentan ungefähr 10 aktiv. Wir haben im Jahr 2015 ca. 250 Millionen Downloads, also App-Downloads gehabt insgesamt, seit es F-Droid gibt. Neuere Zahlen haben wir leider nicht. Ich habe schon gesagt, wir sehen es ein bisschen anders mit Stores. Wir sehen uns selber nicht als App-Store, sondern als Software-Repository. Man kennt das vielleicht von Linux-Distributionen. Wo man auch ein großes Archiv an Software hat, das man einfach installieren kann, ohne dass es da jetzt einen Knopf gibt, wo man bezahlen muss, wie das halt bei den meisten Stores so ist. Also wir machen das nicht, weil wir ein kommerzielles Interesse verfolgen, sondern weil wir halt gerne Apps auf unseren Telefonen haben, die wir auch gerne verwenden und denen wir trauen, zumindest ein wenig trauen können. Wir versuchen auch bei F-Droid größtmögliche Verifizierbarkeit und Transparenz zu bieten. Wir arbeiten momentan aktiv daran, Reproducible Builds umzusetzen. Das ist eine Security-Eigenschaft, die man nur bei Open-Source-Systemen umsetzen kann, wo garantiert wird, dass eine App, die man installiert, dem Source-Code entspricht. Das heißt, jeder kann hergehen, den Source-Code nehmen, selbst eine App daraus bauen und hat dann exakt, wirklich exakt dieselbe App wie die, die F-Droid ausliefert. Also da kann man sehr viel Vertrauen schaffen, denn es ist so, dass gerade auf Android die meiste Malware und die meisten Schadprogramme über Apps ausgeliefert werden, die nachdem ein Entwickler eine App veröffentlicht hat, nachträglich dort reingeschmuggelt werden. Wir listen auch Anti-Features auf, das heißt, wenn man bei uns, bevor man bei uns eine App installiert, kann man sich ansehen, okay, was macht die überhaupt? Da zeigen wir zum Beispiel an, okay, die verwendet proprietäre Software-as-a-Service-Dienste, YouTube zum Beispiel oder so irgendwas. Also da geben wir Warnungen oder auch wenn User getrackt werden, warnen wir davor. Ja, F-Droid und die Privatsphäre. Wir sammeln keine Daten in den App, in unserer Store-App. Das Einzige, was wir sammeln und an unsere Server senden aus der App direkt, sind Crash-Reports, aber ausschließlich mit Zustimmung der Benutzer. Also die kann man auch sehen, die werden per E-Mail versandt. Also das heißt, man kann den ganzen Text, der an F-Droid gesendet wird, auch lesen, damit man auch sicherstellen kann, dass da keine sensiblen Daten drin sind. Bei den meisten Apps ist ja so, dass die eigentlich sogar jeden Klick, den man darin macht, aufzeichnen und für weitere Auswertungen an die Entwickler senden. Wir werten auch die Serverzugriffe nicht aus. Das ist auch der Grund, warum ich nur so alte Zahl vorhin zeigen konnte. Wir planen aber, dass man freiwillig an F-Droid mitteilen kann, welche Apps man installiert hat, das ist aber noch nicht fertig, das liegt in der Zukunft. Und damit würden wir dann gerne anzeigen, wie populär manche Apps sind. Das gibt es aber noch nicht. Auch wenn wir keine Daten erheben, Google weiß trotzdem, wer sich für F-Droid interessiert. Das ist die Google Trends, also die Google Trends Auswertung für das Keyword F-Droid. Und es gibt seit circa 2009. Ja, man sieht, das Interesse steigt stetig. Wir würden uns aber wünschen, dass es noch mehr steigt. Also bitte redet drüber. Auch interessant ist, dass sich hauptsächlich Menschen in der deutschsprachigen Region auf dieser Erde für F-Droid interessieren. Also sind wir genau richtig, um diesen Vortrag zu halten. Das freut mich. Wir sind der erste App-Store, der auf Tibetisch erschienen ist. Weil es da irgendwie anscheinend wenig kommerzielle Interessen gibt, das zu verfolgen. Wir unterstützen auch 60 weitere Sprachen und Dialekte. mehr oder weniger. Wir würden uns auch freuen, wenn Leute beim Übersetzen helfen. Wir haben wirklich viel Text, weil wir haben, wie gesagt, 1300 Apps, da könnte man alle Beschreibungen übersetzen, wenn man das wollte. Das muss nur jemand machen. Ich möchte mal vorführen, wie man, also jetzt kommen wir ein bisschen zum praktischen Teil, ich möchte mal vorführen, wie das aussieht, wenn man sich F-Droid installieren mag. Wir haben schon gehört, auf Replicant ist F-Droid vorinstalliert, da freuen wir uns sehr darüber, aber es ist halt auch das einzige Android-ROM, wo das vorinstalliert mitkommt. Wenn man sich jetzt Lineage OS installiert oder auch wenn man gerne freie Software nutzen möchte, aber gar kein Interesse daran hat, das Betriebssystem auszutauschen, kann man sich F-Droid installieren und da würden wir als erstes einmal auf die F-Droid Homepage gehen. Das sieht dann so aus. Da gibt es einen Download F-Droid Button. Ja, wenn man das machen möchte, dann muss man dem Browser natürlich auch Berechtigung geben, das irgendwo hinzuspeichern. Dann lädt der Browser erstmal runter. Und wenn wir das öffnen, benötigt auf Android 8 und neueren Android-Versionen da brauchst du auch die Berechtigung, andere Apps zu installieren. Das ist auf älteren Android-Versionen anders. Das zeige ich dann nachher noch ganz kurz, wie das dort laufen würde. Da muss man dann in die Betriebssystemeinstellungen gehen und App-Installationen von dieser Quelle erlauben. Wenn man das gemacht hat, dann muss man noch bestätigen, dass man F-Droid, also dass man die App, die man installieren möchte, auch tatsächlich installieren mag. Wenn man das tut, dann geht das recht schnell. Und dann hat man F-Droid installiert und kann schon loslegen. Wir wollen aber vorher vielleicht nochmal Chrome wieder die Berechtigung wegnehmen, Apps zu installieren. Das wird dann so gehen, man muss durch die Settings durch, bei Apps und Notification auf Advanced und unter Advanced findet man dann Special App Settings und ganz, ganz unten ist der Install Unknown Apps Eintrag. Und da kann man dann Chrome auswählen und das wieder ausschalten. Bisschen versteckt, aber ja. Jetzt ist es wieder deaktiviert. Auf älteren Android-Versionen gibt es diese Berechtigung, also muss man nicht einzelnen Apps Berechtigungen erteilen, andere Apps installieren zu dürfen, sondern da muss man generell einfach nur Android erlauben, dass man APKs von Drittanbietern installieren kann. Also APK ist einfach das Format, in dem Apps ausgeliefert werden. Dazu geht man auf die Systemeinstellungen. Unter Sicherheit findet man dann, dass man Apps von unbekannten Quellen erlauben kann. Dann muss man nochmal bestätigen und dann kann man auch installieren. Dann wollen wir mal die erste App via F-Droid installieren. Wenn man F-Droid zum ersten Mal startet, ist das ein bisschen leer, weil es muss sich erst den Index aller verfügbaren Apps aus dem Internet holen. Es geht aber recht schnell, das ist auch nicht so groß. Dann habe ich mir überlegt, okay, wir suchen mal die Privacy Week App, weil die wird hier vielleicht der eine oder andere brauchen können. Wenn man die auswählt, kriegt man so ein bisschen eine Detailansicht. Was man da auf jeden Fall hat, ist, unter Links kann man, das habe ich jetzt glaube ich nicht hergezeigt, unter Links kann man sehen, wo der Source Code liegt. Man kann die Lizenz durchlesen. Unter Permissions sieht man, was für Rechte die Apps brauchen. Und unter Versionen kann man sich auch alte Versionen einer App installieren. Das gibt es ja bei den üblichen Stores eher nicht so. Also wenn man jetzt zum Beispiel Inkompatibilitäten hat, weil man ein bestimmtes Dateiformat nur mit einer alten App aufbekommt, weil es geändert wurde oder so Dinge, kann man sich auch bei F-Droid alte Versionen holen. Das ist zwar von Sicherheitsaspekten her nicht so empfehlenswert, aber zumindest bieten wir die Möglichkeit. Ja. Das Installieren geht relativ schmerzfrei, aber wir müssen auf Android auch natürlich wieder F-Droid auch erlauben, Apps zu installieren. So, wenn wir das gemacht haben, können wir es schon starten und ja, das war's. So leicht geht es. Ich möchte jetzt ein bisschen über Updates sprechen und vor allem die Wahrnehmung von Updates. Entwickler finden Updates natürlich wichtig, weil das sind Fehlerkorrekturen und auch Lösungen für Sicherheitsprobleme drin und natürlich auch neue Funktionalitäten. Und ich weiß nicht, ob der Eindruck nicht nur bei mir entstanden ist, aber viele Benutzer mögen das ja nicht so gerne, wenn sich was ändert. Ja? Jetzt möchte ich doch ein bisschen dafür plädieren, dass man trotzdem Updates machen sollte, weil fehlerhafte und unsichere Software halt wirklich zu realen Problemen führen kann. Es kann von Dingen wie Gesichtsverlust über Datenverlust bis zu Geldverlust führen. aber in extremen Fällen kann es natürlich auch zu Personenschäden kommen. Oder ich weiß nicht, ob das in dem Kontext ein gutes Beispiel ist, aber in der Türkei sitzen zum Beispiel momentan 75.000 Menschen im Gefängnis, weil sie einen Krypto-Messenger installiert haben. Hätte der App Store, wo sie das runtergeladen haben, verbergen können, dass die Leute das runtergeladen haben, dann wären die jetzt auch nicht im Gefängnis. Ein Krypto-Messenger installieren sollte meiner Meinung nach keine kriminelle Handlung sein. Wie gesagt, daher sollten Updates immer möglichst zeitnah durchgeführt werden, weil es einfach Probleme spart. F-Droid kann einem dabei helfen, das schmerzfreier zu machen, über eine Erweiterung, die wir Privileged Extension nennen. Da zeige ich dann nachher noch, wie man die installiert, die es F-Droid ermöglicht, Apps auch im Hintergrund, im Hintergrund für Apps Updates durchzuführen. Das ist von unserer Community lange Zeit bemängelt worden, dass wir das nicht konnten. Ich möchte mal kurz herzeigen, wie man eine App updatet. Wenn man eine Benachrichtigung bekommt, dass nun Updates verfügbar sind und man hat diese Privileged Extension nicht installiert, dann gelangt man zu dieser Ansicht. Wenn wir auf Anwendungen anzeigen klicken, dann sehen wir eine Liste aller Anwendungen, für die es neuere Versionen gibt. Die kann man dann über einen Knopfdruck relativ schnell installieren lassen. Wenn man dann wenn man dann eine runtergeladen hat und aktualisieren auswählt, muss man aber händisch immer noch bestätigen, dass das Update durchgeführt werden soll. Und zwar für jede einzelne. Ja, also das wäre mit Privileged Extension natürlich deutlich einfacher. Ich möchte jetzt kurz ein bisschen in die Ferne schweifen. In Kuba kostet eine Stunde Breitbandinternet 13% des durchschnittlichen Monatseinkommens. Das heißt, dort ist es nicht üblich, dass man seine Apps aus dem Internet holt, sondern man verbreitet sie offline. Zum Beispiel Mobile Shops haben das als Bonusdienstleistung für sich entdeckt. Auf Android-Geräte Custom ROMs zu flashen, Apps auszuliefern und auch Updates durchzuführen. F-Droid kann da auch helfen. Wir haben ein Feature, das nennen wir App-Swapping, das dazu dient, über Bluetooth oder Wi-Fi von einem Handy aufs nächste eine App zu übertragen. Das findet man hier in dieser blauen Leiste unten in der Mitte. Auf Deutsch heißt es NAH. Das muss man aktivieren, also über den Knopf Menschen in der Nähe finden. Wenn man das aktiviert, sieht man links oben in der Statusleiste, dass das jetzt aktiv ist. Das ist das Icon ganz links, das kleine. Es wird automatisch nach anderen Geräten in der Nähe gesucht, die man über Bluetooth oder Wi-Fi erreichen kann. Und die werden dann da aufgelistet. Das FP1, U und irgendeine Nummer wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Telefon, das man so gefunden hat. Wenn man das auswählt, sieht man eine Liste mit allen Apps, die das Telefon installiert hat. Und auf dem Plus-Button auf der rechten Seite kann man auch auswählen, welche man jetzt haben möchte. Ich habe mir jetzt mal das Briar Beta ausgewählt. Und wenn man dann weitergeht, wird eine Verbindung aufgebaut und das wird installiert. Das geht recht schnell. Und es schlägt einem auch gleich Updates vor. Also falls die Person, mit der man sich gerade getroffen hat, eine neuere Version von irgendwelchen Apps hat, dann sieht man gleich, dass man da auch ein Update bekommen könnte. Wieder zurück zu Kuba. Diese Mobile Shops bieten auch Downloads über Wi-Fi an und das geschieht zum Teil dort über lokale F-Droid-Repositories. Denn F-Droid ist nicht nur ein zentraler Store im Internet, so wie man das von den meisten proprietären Plattformen kennt, sondern jeder kann selbst ein F-Droid-Repository hosten, wer möchte. Man sieht hier links oben über dem B-Update-Banner so ein kleines graues, also so ein grauen Computer, so ein graues Computerkästchen, da drauf läuft ein F-Droid-Server, über den die Kunden dieser Shops die Updates, die dort im großen Stil aus dem Internet runtergeladen werden, weiter verbreitet werden. Ich möchte auch kurz über das Guardian Project reden. Das ist eine amerikanische NGO, die unter anderem die Arbeit, die ich an F-Droid, also die Finanzierung für die Arbeit, die ich an F-Droid geleistet habe, aufgestellt hat. Für Entwickler vielleicht interessant, die bringen auch etliche Krypto-Libraries heraus, zum Beispiel SQL Cipher oder NetCipher für Android. Und die betreiben auch ein eigenes Repository, das vor allem aktuelle Versionen von Tor ausliefert. Die sind in F-Droid nicht enthalten oder nicht ganz aktuell. Und das Guardian Project maintaint auch, oder hat bis vor kurzem auch diese Tor-Apps für Android maintained und entwickelt. Es hat jetzt zum Glück das Tor-Projekt an sich übernommen. Man sieht auch, die bieten nicht nur eine Repository-Adresse an, das ist leider ein bisschen klein, das sind diese QR-Codes da auf der Seite, sondern die bieten das auch, die bieten das auch als Onion-Link an, um über das Tor-Netzwerk dort zuzugreifen, aber auch in einem großen Cloud-Service, in dem Fall Amazon S3, weil zum Beispiel in China Onion-Links und also wenn man sich nicht ins Tor-Netzwerk verbinden kann, auch nicht auf das F-Droid-Repository, also das öffentliche F-Droid-Repository vom Guardian Project zugreifen kann, weil das von der großen chinesischen Firewall geblockt ist, aber Amazon S3 können sie nicht wirklich blocken, weil dann, wenn sie die Adressen blocken, dann blocken sie das halbe Internet mit. Das ist so eine Strategie, wie man auch seine Software besser verteilen kann. Ich möchte jetzt kurz herzeigen, wie man so ein Repository in F-Droid hinzufügt. Also wenn wir die App öffnen, gehen wir mal auf die Optionen. Dort haben wir dann einen Optionseintrag, der heißt Paketquellen. Und das sind schon ein paar vorausgefüllt. Ein standardmäßig ist nur F-Droid aktiviert. Man hat auch die Möglichkeit, unser Archiv zu aktivieren. Da wird man dann alle Versionen von allen Apps, die wir jemals ausgeliefert haben, bekommen. Ist aber jetzt für die meisten Benutzer nicht so interessant, deshalb haben wir das Archiv überhaupt erst angelegt. Da ist das Guardian Project Repository von Haus aus auch schon vorkonfiguriert. Ich möchte das jetzt aber mal löschen. Also dazu wählen wir es aus und klicken auf die Mülltonne und dann ist es weg. Und jetzt können wir es neu hinzufügen. Dazu brauchen wir die URL, unter der es gehostet ist, und einen Fingerprint, um verifizieren zu können, dass das, was wir von dieser URL bekommen, auch authentisch ist. Dazu gehen wir in den Browser auf guardianproject.info/fdroid, findet sich die Installationsanleitung und dort ist auch so ein, Link, den wollen wir jetzt mal kopieren und gehen zurück zu fdroid und fügen den hier ein. Dann nochmal zurück in den Browser und einen Fingerprint kopieren. Könnte man vielleicht auch, wenn man mal die Gelegenheit hat, einen Entwickler aus der Community zu treffen, mit dem klären, ob der Fingerprint, den man da eingetragen hat, auch tatsächlich authentisch ist. Das wird das Sicherheitsniveau deutlich erhöhen. Und dann würden wir auch wissen, falls einmal jemand einen anderen Fingerprint untergejubelt bekommen hat, ob es da tatsächlich Angriffe gibt. Den fügen wir dann in F-Droid ein. Und dann ist die Paketquelle verfügbar. Dann müssen wir noch zurückgehen zu der Ansicht, wo man die ganzen Apps sehen kann und mal aktualisieren. Da ziehen wir einfach von oben runter, so wie bei den meisten Apps. Und dann hat man alle Apps, die im Guardian Project Repository verfügbar sind, auch zur Installation bereit in F-Droid. Ja, ich möchte noch kurz erwähnen, dass man mit F-Droid nicht nur Apps ausliefern kann, wir unterstützen auch das Ausliefern von allen möglichen Medienfiles, also E-Books, Musik, Filme, was auch immer. Wird aber momentan leider nicht so viel verwendet. Wir würden uns freuen, wenn jemand hier ein Repository mit Content, den man selbst vielleicht sogar selbst produziert, veröffentlichen möchte. Dann noch ganz kurz, man kann auch, ich habe vorhin schon erwähnt, man kann auch selbst Repositories hosten und das war bis vor kurzem eine technisch, also sagen, relativ anspruchsvolle Aufgabe. Da musste man sich mit zumindest Linux ein bisschen auskennen. Wir haben aber, um da Abhilfe zu schaffen, eine Software geschrieben, die wir RepoMaker nennen, mit der man ganz leicht selbst F-Droid-Repositories erstellen kann. Das heißt, jeder könnte sich RepoMaker besorgen und einfach mal ein Repository erzeugen und zum Beispiel gratis auf GitHub hosten lassen. Da gibt es zwar dann Datenvolumensbegrenzungen, aber für private Repositories ist das ja kein Problem. RepoMaker sieht ungefähr so aus, also ist recht hübsch. Gut, so viel zu dem Teil des Talks über F-Droid. Als nächstes möchte ich ein paar nützliche Apps vorstellen und populäre Apps, die es in F-Droid gibt und auch herzeigen, wie man die verwendet. Ich habe auch versucht, einen Fokus auf Privacy zu setzen, weil wir ja auf der Privacy X sind. Deshalb fange ich gleich mal mit Orbot an. Orbot ist die eine Android-App, mit der man Zugriff aufs Tor-Netzwerk erhält. Wie vorhin schon erwähnt, im Guardian Project Repository verfügbar. Man kann es in zwei Betriebsmodi fahren, man kann es im VPN-Modus laufen lassen. Man kann es im VPN-Modus laufen lassen. Das ist relativ angenehm zu verwenden, hat leider den kleinen Nachteil, dass, wenn der mal deaktiviert ist, die Apps einfach direkt ins Internet zugreifen. Das ist halt schlecht, wenn man wirklich privat bleiben möchte oder für sehr komfortabel. Und auch Apps, die nicht explizit Proxy-Konfiguration unterstützen, können damit über Tor ins Internet umgeleitet werden. Die zweite Variante, wie man das verwenden kann, wäre über einen Proxy. Also ich habe gehört, heute ist der Techniktag. Ist jemand Proxy kein Begriff? Sehr gut. Ja, muss man halt konfigurieren. Das wären die Standard-Proxy-Adressen, die App vorkonfiguriert hat. Also, okay. Normalerweise greift man, wenn man auf eine Internetadresse, also wenn man auf eine Webadresse zugreift, direkt, also man löst über DNS die IP-Adresse auf und greift dann direkt darauf zu. Wenn man einen Proxy-Server dazwischen konfiguriert hat, würde man den Request nicht direkt an den Zielserver richten, sondern an seinen eigenen Proxy-Server. Das ist eine Maschine, die irgendwo läuft. Es kann auch am selben Computer, also in dem Fall läuft es auch am selben Mobiltelefon noch. Das ist wie ein kleiner Webserver, der Anfragen entgegennimmt, diese aufschlüsselt und dann die Anfragen ins Internet richtet, also an den Zielserver richtet oder was auch immer dort konfiguriert ist und dann an die Anwendung, die Originalanfrage gestellt hat, zurückleitet. Das heißt, da kann man so Web-Traffic umleiten damit. Die Konfiguration dazu wird eben wie folgt aussehen. Es gibt zwei Protokolle, SOX5 ist ein bisschen neuer und empfehlenswert, HTTP ist was eher älteres und DNS nochmal extra für manche Apps, die halt die DNS-Anfragen auch noch gesondert umleiten können. Ich möchte mal kurz herzeigen, das wird jetzt furchtbar, tut mir leid. Vielleicht sollte ich mal Mate holen. Ich möchte mal kurz herzeigen, wie man sich zum Tor-Netzwerk verbindet. Das ist ganz leicht. Wenn man Robot installiert hat, so sieht das aus, wenn man das erste Mal startet, drückt man einfach auf Start. Das dauert ein bisschen. Dann wird man noch darüber aufgeklärt, dass man sich jetzt zum Tor-Netzwerk verbindet. Und das ist, was steht da? Ja, egal. Auf alle Fälle ist man dann schon verbunden. So schnell geht es. Können wir uns mal anschauen, wie man den VPN-Modus aktiviert. Auf der Seite kann man so einen Navigation-Drawer reinziehen und der oberste Eintrag ist für den VPN-Modus. Wenn man das aktiviert, kommt man zu so einer Liste, wo man alle Apps, die man am Mobiltelefon installiert hat, sieht. Ich habe mal einfach alle ausgewählt. Und ein wichtiger Hinweis hier ist, wenn man es zum Zeitpunkt konfiguriert und dann nachträglich Apps installiert, ist das nicht aktiviert. Also das heißt, wenn man eine neue App installiert, sollte man und man möchte die über Tor verwenden, sollte man nochmal da reinschauen. Also wenn man es alle auswählt und zurückgeht, wird man nochmal gebeten zu bestätigen, dass man tatsächlich einen VPN-Modus aktivieren will. Dann muss man das auch noch dem Betriebssystem mitteilen, dass man es wirklich möchte. Und dann läuft das. Man sieht auf der rechten Seite oben so einen kleinen Schlüssel, das ist das Symbol, das Android anzeigt, wenn ein VPN besteht. Man kriegt auch so ein Status-Symbol, also so einen Status-Bar-Eintrag, wo man aktuelle Tor-Routen sieht, die Orbot momentan offen hat. Ist auch ganz praktisch, weil man da sieht, wie viel Traffic gerade über Tor geht. Da hat man so eine Anzeige. Für Techniker zumindest interessant. Ja, ich möchte jetzt als nächstes Orfox vorstellen. Das ist. Danke. Kurze Pause. Ich möchte als nächstes Orfox vorstellen, das ist ebenfalls eine App, die vom Guardian Project initiiert wurde und mittlerweile vom Tor-Projekt übernommen wurde. Es ist mehr oder weniger dasselbe wie der Tor-Browser, nur für Android. Schauen wir uns mal an, wie man das installiert. Der Installationsprozess in F-Droid ist überall ziemlich ähnlich. Lustiges Faktum am Rande. Das musste ich auf einer sehr alten Android-Version machen, weil auf aktuellen Android-Version die Apps nicht zulässt, dass man Screenshots davon macht. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, der da eingebaut ist. Jedes Mal, wenn man sieht, dass da oben die Schrift blau ist, weiß man, okay, diese App schützt einen vor Screenshots, die vielleicht bösartige Apps machen, um irgendwelche Daten auszuspionieren. Okay, wenn wir das installieren, müssen wir zustimmen und wir müssen auch bestätigen, dass wir der App diese Rechte, die sie gerne hätte, auch tatsächlich geben wollen. Da hat man keine andere Wahl, das muss man einfach machen. Wenn man dann Orfox zum ersten Mal startet, sieht es so aus. Und ja, wie jeder andere Browser kann man da mal eine Adresse reintippen. Funktioniert auch und es läuft alles, wie gesagt, übers Tor-Netzwerk. Was ein bisschen anders ist als bei den meisten Browsern, ist, dass man man kann auch Orfox bieten, dass es einen die Desktop-Variante anzeigt. In manchen Fällen ganz praktisch. Also, dass sich der Browser einfach als Desktop-Browser ausgibt. Das können nicht viele Android-Browser leider. Was dort aber definitiv anders ist als bei den meisten anderen Browsern, ist, dass man zum Beispiel den Security-Slider, den man vielleicht vom Tor-Browser auch kennt, zur Verfügung hat. Den findet man im bei den Optionen unter Orfox Settings. Sieht so aus. Auf Standard würden eben alle Anfragen über Tor geleitet, aber sonst keinerlei Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wenn man auf ein bisschen sicherer stellt, dann wird JavaScript blockiert und noch ein paar andere Sachen deaktiviert. Und auf ganz sicher wird dann praktisch alles deaktiviert, was man deaktivieren kann, was irgendwie zu Privatsphäre oder Sicherheitseinbußen führen könnte. Dann sind die Webseiten auch dementsprechend in ihrer Funktionalität zum Teil beschränkt. Ein zweites Plugin, das dort drinnen ist. Security Slider ist relativ neu, davor hat es nur das NoScript-Plugin für Orfox gegeben. Dazu ist zu sagen, dass egal was man dem NoScript-Plugin auswählt, immer das gilt, was beim Security Slider eingestellt ist. Ich habe mit den Entwicklern geredet, warum das so verwirrend ist, und die haben gemeint, ja, wahrscheinlich wird es das NoScript-Plugin nicht mehr lange geben, aber ich zeige es trotzdem her. Machen wir mal eine Internetseite auf, wo man wahrscheinlich verfolgt wird. Ich habe mir dafür das BMI ausgesucht. Die Internetseite ist jetzt nicht so wahnsinnig berühmt und auch nicht so responsive designed anscheinend. Da kann man, wenn man jetzt auf NoScript geht, sehen, wer einen da verfolgt. Also, ja, ist immer gut, wenn Facebook und Google wissen, was man mit dem BMI zu tun hat. Das könnte man hier deaktivieren, wenn man das wollte. Oder, naja. Gut, dann gehen wir weiter zur nächsten App. Ich möchte noch einen zweiten Browser vorstellen, und zwar Firefox Klar. Das ist eine Lightweight-Variante von Firefox, die ein bisschen anders aussieht als die übliche Firefox-App, die meisten hier vielleicht kennen. Okay, danke. Eine lustige Geschichte zu Firefox Klar ist, da gibt es zwei Versionen davon. Eine heißt Firefox Focus, das ist die, die auf der ganzen Welt geschippt wird. Dann gibt es Firefox Klar, die wird nur im deutschsprachigen Raum geschippt. Die sind vom Aussehen her ident. Der einzige Unterschied ist, dass in Firefox Focus die Benutzer getrackt werden und in Firefox Klar nicht. Also Mozilla hat durchaus auf dem Radar, dass in unserer Gegend die Leute etwas mehr auf Privacy achten. Installieren wir das mal schnell. Ja, klicken uns durch. Bestätigen und starten. Und das sieht dann so aus. Können wir dann auch zum Beispiel zum BMI gehen. Es sieht jetzt vielleicht nicht so aus, aber es gibt da auch Tabs. Und zwar, wenn man einen Link öffnet, kann man in neuem Tab öffnen, dann wird aus diesem Floating Action Button, wo man vorher nur die Browser-History löschen konnte, ein bisschen Funktionalität hinzugefügt. Man kann sich auch ansehen, wer einen gerade verfolgt. Also zum Beispiel beim Chaos Computer Club hat man 0 Verfolger laut Firefox Klar. Und so kann man zwischen Tabs wechseln und die Browser-History löschen. Und das gibt es auch als Statusbar-Eintrag. Was habe ich da noch? Genau, beim BMI wird man doch ein bisschen mehr verfolgt. Also das hat auch die zwei, die uns Orfox angezeigt hat, gefunden. Dann hätte ich jetzt noch Lightning hergezeigt, aber das überspringen wir jetzt einfach mal, würde ich vorschlagen. Lightning ist einfach ein sehr angenehm zu verwendender Browser, der in fast allen Fällen funktioniert, und wir springen direkt zu einer Instant Messaging App. Vielleicht kennen ja die einen oder anderen hier matrix.org. Kennt jeder den Riot Client? Oder? Na, gut, dann ist vielleicht gut, wenn man den herzeigt. Das ist relativ interessant, weil es ein dezentrales, also verteiltes Chat-Netzwerk ist, wo man auch selbst Server betreiben kann. Und man hat auch die Möglichkeit, zu anderen Diensten Brücken zu bauen damit. Ja, dann installieren wir das mal und legen ein Konto an. In F-Droid findet man das ganz leicht und ist auch wieder schnell installiert. Wenn man Riot zum ersten Mal startet, bietet es ein, eine E-Mail-Adresse oder einen Benutzernamen bekannt zu geben. Ich würde mal einfach einen neuen Account, das wäre zum Anmelden, aber man kann sich auch registrieren und da kann man sich einen Benutzer anlegen. Ich habe jetzt hier einen ausgedacht und registriert, das kostet nichts, das läuft dann auf matrix.org, das ist ein freier Dienst. Man könnte aber auch sich auf seinem eigenen Server anmelden. Man sieht schon, E-Mail-Adresse und Telefonnummer wären optional, die werden von Riot oder generell von Matrix verwendet, um Kontakte automatisch zu finden, muss man aber nicht, sehr dankenswerterweise, und man muss noch bestätigen, dass man kein Roboter ist. Ja, sehe ich leider öfter. Riot hätte auch gern das ein oder andere Recht, zum Beispiel auf Fotos zuzugreifen. Ich weiß nicht für was, aber erlauben wir es mal. So sieht es aus, wenn man sich dann registriert hat. Und dann schreibt uns auch relativ schnell dieser Chatbot an. Dem kann man auch zurückschreiben und da gibt einem dann Tipps. Gib mir noch einen Tipp und ja, dann schickt er einen weniger interessante Links. Man kann auch verschlüsselt schreiben. Das Matrix-Protokoll verwendet Double Ratchet, so wie die meisten anderen Krypto-Messenger heutzutage. Das findet man, wenn man auf Raumdetails geht bei den Optionen, also wenn man gerade sich im Chat befindet und dort dann das Tab Einstellungen auswählt und etwas runterscrollt, dann muss man einfach einen Schalter umlegen. Dann wird man noch gewarnt, dass es Feature Beta ist und dann ist die Verschlüsselung aktiviert. Dann wird man nochmal gewarnt, dass das Feature momentan noch Beta ist. Und dann sieht man hier so ein kleines grünes Schloss links neben dem Eingabefeld. Und auch wenn man was schreibt, Schlüssel muss man auch noch bestätigen oder man kann trotzdem senden, wie man möchte. Ich habe jetzt mal einfach die Schlüssel zugelassen in dem Fall. Wenn man dann was schickt, sieht man hier so ein kleines grünes Schloss bei den Nachrichten, die verschlüsselt gesendet wurden. Man kann sich auch zu IRC-Channels damit verbinden. Ich habe vorhin erwähnt, da gibt es so Bridges, nennen sie es, um sich in andere Chat-Netzwerke zu verbinden. Ich möchte alle herzlich einladen, sich in den IRC-Channel von F-Droid zu hängen und fleißig Fehler zu reporten. Das funktioniert so, man geht mal auf Räume, dann kann man hier unter Raumverzeichnis auswählen, welchen Dienst man verwenden möchte, und Matrix werden der Standarddienst von Riot, und hier sind schon einige IRC-Dienste vorkonfiguriert. Der F-Droid-Channel ist auf Freenode, also wählen wir Freenode aus. Dann kann man oben bei der Suche mal F-Droid reintippen und findet eine Liste mit allen Channels, die F-Droid im Namen haben. Wenn man draufklickt, kann man sich dann in den Raum verbinden. Sieht dann so aus. Da könnte man dann einfach schreiben und man sieht auch alle Nachrichten, und was auch recht angenehm ist, ist, dass der Bouncer dabei ist. Das heißt, wenn man mal offline ist und eine Nachricht verpasst, kriegt man die trotzdem alle nachgeliefert. ja, unter Raumdetails könnte man sich zum Beispiel noch allen ansehen, wer da alle drinnen ist. Riot wird das auch gleichzeitig auch automatisch mit dem Telefonbuch abgleichen, falls das funktioniert. Ja, die Liste ist zum Glück recht lang. Beim F-Droid-Channel. So viel zu Riot. Zunächst möchte ich noch kurz Conversations herzeigen. Das ist eine sehr nette Java- oder XMPP-Chat-App, die auch gut, die auch einige Verschlüsselungsprotokolle unterstützt, PGP, Omemo und OTR. Installieren läuft analog wie bei allen anderen Apps über F-Droid. Dann muss man sich ein Konto erstellen, beziehungsweise wenn man schon eins hat, kann man auch eins, das man schon hat, verwenden. Ich habe jetzt in dem Fall schon eins angelegt. Wenn man sich dann hinverbindet, habe dann händisch angelegt, weil das nicht automatisch geht. Kann man ein bisschen Benutzerdetails, wenn man sich angemeldet hat, konfigurieren, so ein Avatar-Bild hochladen zum Beispiel. Mal dieses hier ausgewählt für FreeR Android. Und dann hat man so eine schöne Kontaktliste und wenn man mit jemandem schreiben möchte, kann man da einfach einen neuen Kontakt hinzufügen, Java-Adresse rein. Conversations hat auch relativ guten Support für offline, also für Messages empfangen im Hintergrund, nicht offline, Entschuldigung. Was ja bei proprietären Apps immer über diese Push-Notifications gelöst ist, das hat man, das ist eine der traurigen Tatsachen mit freier Software, das hat man einfach nicht, weil da keine Firma dahinter ist, die mit den Telekommunikationsanbietern da Verträge aushandelt, um so Push-Notification-Service zu betreiben. Das können sich nur große Firmen wie Apple oder Google leisten. Aber Conversations hat relativ guten Support, zügig Nachrichten zu pollen. Und wenn man einen Kontakt addet, kann man mit dem dann auch relativ schnell schreiben. Conversations bietet einen dann auch im Hintergrund laufen zu dürfen. Das wird von Android in der Regel beschränkt, weil es doch ziemlich ressourcenintensiv ist, also es geht vor allem auf die Batterie. Das kann man bei Conversations aber ruhig erlauben, weil das sehr effizient implementiert ist. Ja, dann kann man schreiben und wenn man Verschlüsselung aktivieren möchte, hat man da oben so ein Schloss, da kann man dann gleich auswählen, welche Kryptografie-Variante man gerne hätte. Omemo ist, denke ich, das einfachste und das tauscht die Schlüssel, denke ich, nach dem Trust-on-First-Use-Prinzip aus. Man kann auch händisch verifizieren, wenn man sich die Kontaktdetails anschaut, wie dieser Schlüssel, also der Fingerprint von den Schlüsseln, die man zum Kommunizieren da verwendet, aussieht. Und wenn man die abgleicht, hat man halt, kann man auch sicherstellen, dass da keine Man-in-the-Middle-Attacke läuft. Man kriegt auch, wenn man bei einer Unterhaltung nach links, von links reinzieht, so eine Liste mit allen Unterhaltungen, die man momentan offen hat. Man kann sich den eigenen Schlüssel in den Optionen auch ansehen, weil die muss man ja abgleichen. Das findet man eben, wenn man auf seine Kontodetails geht, relativ gut sichtbar. Man kann sie auch löschen, falls man sie loswerden möchte. Gut. Was in Conversations auch recht gut geht, ist Medien versenden. Das ist ja bei manchen XMPP-Apps ein bisschen ein Problem. Also wie man sieht, das haut recht gut hin. Und so sieht es aus, wenn mit den Schlüsseln, wenn man schreibt und die Schlüssel sind nicht verifiziert. Also da wird man auch visuell gut darauf hingewiesen, dass man da vielleicht nochmal verifizieren sollte. Gut, als nächstes möchte ich ganz kurz über Telegram sprechen oder vielmehr herzeigen, dass das auch in F-Droid ist. Die meisten großen Messenger-Dienste, die sind ja in F-Droid nicht enthalten, weil auch wenn die Android-Apps theoretisch Open Source werden, wollen die Hersteller es anscheinend nicht über F-Droid verbreiten. Das ist anders bei Telegram. Deshalb habe ich mir gedacht, zeige ich das kurz her, das kann man wieder installieren. Aus irgendeinem Grund war da die Beschreibung auf Tibetisch. Keine Ahnung warum. Wenn man Telegram startet, kann man sich registrieren und es bittet einen dann Berechtigung, um Zugriff aufs Telefon zu bekommen. Und bis zu diesem Punkt bin ich gekommen, das möchte dann die Telefonnummer und da hört für mich das auf. Also wer Telegram aus F-Droid verwenden möchte, findet sich das sicher selbst zurecht. Fortfahren auf eigene Gefahr. Jetzt möchte ich einen Messenger der etwas anderen Art vorstellen, und zwar Briar. Der ist noch nicht wirklich fertig, aber die Beta-Version funktioniert schon. Und im Unterschied zu Riot oder Conversations braucht man bei Briar keine Server-Komponente. Das ist ein komplett dezentraler Messenger-Dienst, der entweder Bluetooth, lokales Wi-Fi oder über das Tor-Netzwerk Nachrichten verteilt, mit dem expliziten Ziel, keine Metadaten, die verfolgt werden könnten, anfallen zu lassen. Die Beta-Version ist im eigenen F-Droid-Repository verfügbar. Hier wäre mal eine Anleitung, wie man das installiert. Dazu gehen wir auf die Briar-Seite, kopiert sich den, also tippt auf den Link da drin. Und wenn der Browser das unterstützt, wird es auch direkt richtig aufgelöst und es wird richtig bei F-Droid eingefüllt und man kann das relativ zügig hinzufügen. Dann, wenn der Index abgedatet wurde, findet man die App auch so wie jede andere und kann sie ganz normal installieren. Hier sehen wir wieder, Briar verhindert auch, dass Screenshots gemacht werden, weil es nur auf alten Geräten geht und neue, die das verhindern können. Ja, kann man keine Screenshots machen. Wenn wir das starten, müssen wir, so wie bei den meisten anderen Diensten, auch Benutzername und Passwort auswählen. Und das beschwert sich auch, wenn das Passwort nicht so gut ist, aber in dem Fall ist ja nicht so entscheidend, dass man ein gutes Passwort hat. Was jetzt ein bisschen anders ist, ist im Gegensatz zu den meisten Messenger-Diensten, ist, dass es hier keinen Server gibt, wo man eine Passwort-Recovery durchführen könnte. Wenn das Passwort fort ist, ist es fort. Deshalb wird man da explizit nochmal darauf hingewiesen. Oder sollte man explizit darauf hingewiesen werden. Ja. Neue Kontakte kann man dort auch nicht einfach so über Adressen hinzufügen, sondern man muss sich persönlich treffen. Das funktioniert wie folgt. Also wenn man auf dieses Plus-Symbol rechts oben klickt, kommt man zu dieser Ansicht. Und da muss man dann über einen QR-Code sich gegenseitig authentifizieren. Also da muss man beide Apps, muss man auf beiden Geräten Briar installieren, diesen Modus starten, dann scannt man mal mit der einen den QR-Code der anderen App, dann wird versucht, eine Verbindung aufzubauen. Wenn die Verbindung steht, muss man mit dem anderen Telefon diesen QR-Code einscannen und dann wird authentifiziert und dann hat man den Kontakt hinzugefügt. Das dient dazu, dass man die Schlüssel nicht händisch prüfen muss und da keine Man-in-the-Middle-Attacke stattfinden kann. Und ist auch wirklich ein guter Mechanismus, um sicherzustellen, dass die Person, mit der man da chattet, auch tatsächlich die Person ist, mit der man chatten möchte. Nachrichten senden sieht aus wie bei jeder anderen App. Es ist standardmäßig mit Double Ratchet verschlüsselt. Das kann man gar nicht ausschalten. Ein Feature, einige Features, die Briar hat, die es in anderen Apps nicht, also in anderen Chat-Messengern nicht gibt, sind Blogs, Gruppen und Foren. Also Gruppen vielleicht schon, aber Blogs und Foren eher nicht. Die findet man, wenn man von der Seite reinslidet. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so detailliert drauf eingehen. Das kann man sich anschauen, wenn es einen interessiert. Als nächstes möchte ich noch K9-Mail herzeigen. Es ist eine relativ vollständige E-Mail-Applikation für Android. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff, also ob K9-Mail schon hier verwendet wird. Es ist genau gleich wie alle anderen Apps zu installieren. Man muss sich dann bei seinem E-Mail-Provider authentifizieren, wie das halt so ist. In dem Fall habe ich das IMAP-Protokoll gewählt, weil das halt Standard ist heutzutage. Unterstützt aber auch ein bisschen ältere und auch alle gängigen Krypto-Varianten. Ja, da wird man auch gebeten, ein paar Settings vorzunehmen und einen Namen anzugeben, unter dem E-Mails versendet werden. Und ja, dann kann man schon auf seine Mailbox zugreifen. Ich zeige mal ganz kurz her, wie man E-Mails damit versendet. Das ist ganz leicht, man geht auf Verfassen, tippt was, genauso wie man das auf dem Computer machen würde und das ist schon weg. Das funktioniert auch recht gut. Ich habe mal einen Mailinator-Account gesendet und hier sieht man, das E-Mail ist auch tatsächlich angekommen. E-Mails empfangen, analog, trivial. Es kann aber über Dritt-Apps auch PGP-Verschlüsselung. Das möchte ich mal ganz kurz herzeigen mit der Open Keychain-App. Die kriegt man auch in F-Droid. Und wenn man die installiert, kann man sich gleich mal einen Schlüssel erzeugen lassen. Man könnte auch von irgendwo importieren oder eine Smartcard oder sowas verwenden. Aber ich generiere mal einen, weil das schnell geht oder leicht. Ja, Name, E-Mail-Adresse, die zum PGP-Key gehören, müssen wir ausfüllen. Das Passwort, mit dem der PGP-Key verschlüsselt wird. Und ja, da steht, dass man sich einen Kaffee holen kann, während das erzeugt wird. Ich habe es nicht geschafft, das war auf meinem Handy ein bisschen schneller. Ja, dann hat man schon einen Schlüssel. Jetzt fügen wir vielleicht noch einen Schlüssel hinzu, damit wir an jemand anderen auch was senden können, weil man muss ja die Schlüssel händisch verwalten bei PGP. Das wird dort auch unterstützt, indem man auf Schlüsselsuche geht. Und da kann man ja einfach eine E-Mail-Adresse reintippen, kriegt dann alle Keys, die zu dieser E-Mail-Adresse bekannt sind, kann sich einen aussuchen und hinzufügen. Man kann damit auch Keys verifizieren, das zeige ich jetzt nicht her, da sollte man besser zu einer Signing-Party gehen. In Wien wird sich zum Beispiel die Crypto-Party anbieten. Ja, jetzt müssen wir noch K9-Mail konfigurieren, um PGP zu verwenden. Und das geht wie folgt. Wir gehen auf die Konteneinstellungen und gehen auf Kryptographie, wählen dort als PGP-App Open Keychain aus, geben noch an, welcher Schlüssel aus dieser App unser Privatschlüssel ist. Und ja, dann können wir auch schon verschlüsselte E-Mails senden. Oder in dem Fall jetzt empfangen. Ich habe da mal eins hingeschickt. Da muss man den Private Key entschlüsseln, damit man auch die Nachricht, die man erhalten hat, entschlüsseln kann. Und da sieht man doch einen Status, wie gut die Kryptographie ist. In dem Fall sieht man, dass der Schlüssel nicht verifiziert ist, von dem uns das gesendet wurde. Und ja, wir können auch ganz normal antworten und das funktioniert alles eigentlich out of the box. Ja, hier kann man sich noch hier können wir uns noch mal kurz die bereits versendeten E-Mails ansehen. Man sieht, dass da auch verschlüsselte E-Mails als verschlüsselt dargestellt werden. So, gut, da wir jetzt schon recht weit sind, mache ich hier mal Schluss. Ihr habt noch einige mehr Apps vorbereitet, aber jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir herzeigen, wie wir eine freie Android-Distribution auf unseren Geräten installieren können, wenn wir es wollen. Gut.